Deutschlandfunk, der Tag.
Es ist das Aus! Deutschland ist aus!
Aber sowas von aus, weil auch Elfmeterschießen keine deutsche Domäne mehr ist. Ausgeschieden bei der WM zum dritten Mal in Folge vorzeitig und zum dritten Mal nicht nach großem Kampf gegen einen großen Gegner, sondern zerschellt am Mittelmaß des Weltfußballs. Dieses Mal Paraguay. Und das Ganze wirft ein paar grundsätzliche Fragen auf, die wir gleich besprechen mit dem Fußballjournalisten und Literaten Ronald Reng. Und wir sprechen über Extremismus und Extremisten. Deren Zahl nimmt nämlich weiter zu in Deutschland. Und warum insbesondere auf der rechten Seite die Lage besorgniserregend ist, klären wir auch gleich in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, dem 30.06.2026. Ich bin Philipp May. Hi. Wir sind ja eigentlich ein politischer Podcast, also machen wir, bevor wir auf die DFB-Elf schauen, einen kurzen Schlenker in die Politik und lassen erstmal das Staatsoberhaupt zu Wort kommen. Ist ja auch immer irgendwie eine kleine Staatsaffäre, wenn Deutschland bei einer Fußball-WM frühzeitig ausscheidet.
Als Fußballfan kann man nur enttäuscht sein über diesen Ausgang, über das erneut frühe Ausscheiden. Ich hatte mir gerade nach den ersten beiden Spielen mehr erhofft, aber... Was soll ich sagen? Leider war es nicht der Fall.
Fand er blöd, das WM aus Frank-Walter Steinmeier. Aber warum soll es dem Bundespräsidenten auch anders gehen als den meisten anderen Deutschen? Auf jeden Fall eine nachvollziehbarere Reaktion als die des Bundeskanzlers Friedrich Merz gestern nach Spielende beim Kurznachrichtendienst X. Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Interessant übrigens auch, dass Außenminister Johann Wadephul gerade auf Auslandsreise ist, ausgerechnet in Paraguay. Und da hat er sich natürlich auch geäußert zum WM aus.
Ich bin natürlich traurig mit unseren deutschen Spielern und mit ganz Deutschland über diesen Misserfolg. Daran haben wir zu arbeiten, aber ich finde, es gehört sich auch so, dass man demjenigen, der gewonnen hat, am Ende auch gratuliert und versteht, dass dieses Land hier sich freut. Hier gibt es einen Feiertag deswegen. Auch das muss man mal sehen, da sieht man die große Bedeutung, die der Sport doch für die Menschen hat.
Eigentlich auch schön, das mal von der anderen Seite zu sehen. Man vergisst eben schnell, wie schön es eigentlich ist, wenn die Kleinen die Großen schlagen. Nur blöd, wenn der Große eben Deutschland ist. Und es war ja auch Pech dabei, zum Beispiel das merkwürdigerweise nicht gegebene Tor in der Verlängerung von Jonathan Tah wegen eines vermeintlichen Fouls, womit Bundestrainer Julian Nagelsmann auch nach dem Spiel noch erkennbar haderte.
Klar, da machen wir ein Tor, was ein Skandal ist, dass der das zurückpfeift. Keine Ahnung, was er da gesehen hat. Ist echt ein Witz. Aber ist so, das ist müßig. Wir müssen trotzdem das Spiel vorher regeln und anders regeln. Und das haben wir nicht geschafft.
Absolut. Und so gilt dann eben auch, was alle Spieler nach dem Abpfiff eingestanden haben. Wenn du gegen Paraguay von einer Schiedsrichterentscheidung abhängig bist, dann hast du es eben auch nicht verdient. Gehen wir ins Eingemachte. Ronald Reng ist Fußballjournalist und Buchautor. Sein aktuelles Buch, Der deutsche Sommer, als 2006 plötzlich die Leichtigkeit einzog, fühlt sich gerade sehr, sehr weit weg an. Hallo Ronald.
Hallo Philipp, ich grüße dich.
Wie sehr hast du gestern mitgelitten?
Ja, eine Mischung aus Ärger, Verwunderung und dann tatsächlich auch Leiden. Leiden auch deshalb, weil man ja gesehen hat, wie sehr die deutsche Mannschaft wollte, unbedingt gewinnen wollte und gegen einen sehr limitierten Gegner nicht die Mittel dafür gefunden hat.
War das mehr als Pech, weil zum Beispiel das Tor nicht gegeben wurde, das eigentlich so nach normalen Champions League-Voraussetzungen eigentlich ein reguläres Tor gewesen wäre? War es schlecht gecoacht oder hat Deutschland tatsächlich ein strukturelles Problem?
Von allen so ein bisschen, das strukturelle Problem kam da am wenigsten zu tragen. Also wenn wir darüber reden, dass wir nicht genug Talente haben. Es gibt immer weniger Talente in der Bundesrepublik, in der Bundesliga. Das ist ein grundsätzliches Problem, weil heutzutage weltweit gescoutet wird. Und wenn du ein 19-jähriger Spieler von Eintracht Frankfurt bist und die erste Mannschaft willst, dann konkurrierst du mit Spielern aus Mexiko, Trinidad, England und sonst wo. Deswegen wird der Talentepool in Deutschland immer kleiner. Aber diese Mannschaft ist definitiv gut genug oder das Wort, das immer wieder genannt wurde, sie hat genug Potenzial, um Mannschaften wie Paraguay zu schlagen. Es ist eine Mannschaft, die möglicherweise traumatisiert von den schlechten Erfahrungen bei der letzten Weltmeisterschaft in entscheidenden Momenten keine Wettkampfhärte zeigt. Das ist eine Mannschaft, die sich das Leben meiner Ansicht nach selber schwer gemacht hat gestern durch die Coaching-Entscheidungen. Also ich war, die ersten zwei Spiele fand ich richtig gut, auch gecoacht von Julian Nagelsmann, die taktischen Entscheidungen, die er getroffen hat, die Einwechslung getroffen hat. Dann ging es gegen Ecuador los, da war ich sehr erstaunt, dass er die Mannschaft sehr tief auf den Gegner hat warten lassen, also in der eigenen Abwehr, was sie per se nicht gut kann. Und gestern hat er dann in der zweiten Halbzeit die ganze Zeit angeordnet, hohe Flanken und Kopfbälle zu schlagen. Und das ist, was die Mannschaft mäßig gut kann. Was diese Mannschaft wirklich gut kann, ist auf kleinsten Raum kombinieren, auch gegen tiefstehende Gegner. Das hat sie immer wieder in den letzten zwei Jahren gezeigt. Und man hat sich zu sehr, meiner Ansicht nach, nach den Gegner ausgerichtet. Also es, und hat nicht sein eigenes Spiel durchgezogen und hat also eine Spielweise gespielt, die man selber gar nicht so gut kann.
Joshua Kimmich hat gesagt, wenn wir vier Spiele übereinander legen, dann war kein Weltklasse-Gegner dabei. Aber trotzdem hatte man dreimal große Probleme. Das sagt ja schon auch irgendwas aus über das Niveau dieser Mannschaft oder dann doch einfach nur darüber, dass Julian Nagelsmann von vornherein irgendwie das falsch angelegt hat. Woran lag's?
Ja, an allem so ein bisschen. Also der Trainer hat der Mannschaft in den letzten zwei Spielen nicht geholfen, aber was ich gesagt habe, die Mannschaft scheint auch nicht in der Lage, in größten Stressmomenten das Beste abzurufen. Oder wenn wir mal ein Beispiel nehmen, wie die deutsche WM-Mannschaft 2010 sich an sich selbst zu berauschen und das Potenzial voll abzurufen und hinauszuwachsen. Denn 2010 war das auch alles andere als eine gefestigte Mannschaft. Da waren Spieler wie Özil, Khedira, die waren neu, die waren jung und die haben mit Schwung und Rausch gespielt. Auch nicht jedes Spiel übrigens besonders gut. Da gab es auch ein Spiel gegen Ghana in der Vorrunde, das war sehr happig, und gegen Serbien. Aber entscheidenden Momenten konnten die sich steigern und das konnte diese Mannschaft nicht. Also es scheint etwas sehr Schweres auf ihren Schultern auch zu legen in diesen Momenten. Der Gedanke, wir haben schon mal versagt und Deutschland ist bei den letzten zwei Turnieren rausgeflogen. Hoffentlich passiert uns das nicht wieder. Etwas Ähnliches übrigens, was den Italienern passiert ist in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft, sind die schon wieder gescheitert und die sind definitiv zwei, drei Klassen besser als Bosnien, an denen sie gescheitert sind. Aber da war auch die Erinnerung, oh, qualifizieren wir uns wieder nicht. Also auch die Erinnerung wiegt schwer im Fußball.
Vor vier Jahren hast du mir, da haben wir auch schon gesprochen, an dem Tag nach dem Ausscheiden Deutschlands bei der Weltmeisterschaft, damals nach der Vorrunde, im Prinzip ja gleiche Konstellation, weil das WM-Feld ist einfach nur größer geworden. Also das heißt, man ist unter den besten 32 Mannschaften der Welt, aber nicht mehr. Auf jeden Fall damals hast du mir gesagt, die Ausbildung, die ist eigentlich gut, die strukturellen Weichen im deutschen Fußball, die sind gestellt. Aber du hast es gerade ja auch schon gesagt, beim Übergang in den Profibetrieb hapert es, weil einfach weltweit gescoutet wird. Aber andererseits ist es ja so, dass es andere Länder auch schaffen, wie beispielsweise Frankreich oder England oder auch Spanien, permanent Talente in die erste Reihe zu stellen. Warum klappt das in Deutschland nicht?
Naja, es klappt in Deutschland schon. Deswegen sage ich, das Ausscheiden ist kein Problem, dass wir nicht genug Talente haben. Also der Talentepool für den Bundestrainer wird immer kleiner. Das ist ein Fakt. Die Anzahl der deutschen Spieler unter 23 Jahren in der Bundesliga wird immer geringer. Aber du hast es richtig gesagt, England steht vor demselben massiven Problem. Aber der Bundestrainer braucht offenbar auch keinen, oder der Nationaltrainer, keinen Pool von 100 perfekten Spielern. Da reicht es, wenn er 20, 30 hat. Und ehrlich gesagt kann auch eine Nationalmannschaft sogar manchmal, wenn die Dynamik in der Mannschaft stimmt, wenn die taktische Abstimmung stimmt, auch ein, zwei schlechte Spieler mitschleppen. Ich denke da an Deutschland 2006 zum Beispiel, als Arne Friedrich als rechter Verteidiger eine sehr schlechte WM gespielt hat und die Mannschaft ihn trotzdem mitgeschleppt oder getragen hat. Also diese deutsche Mannschaft ist gerade im Kombinationsfußball eine der besten deutschen Nationalmannschaften, die wir je hatten. Also im letzten Triple, wenn die Drittel des Spielfeldes, wenn die anfangen, im Strafraum scharfe Pässe zu spielen. Musiala wird, auch Havertz, selbst Undav, der mit einem Flick, mit einer Berührung weiterleitet. Das können die eigentlich sehr gut. Und das hat mich gewundert. Das war in den letzten zwei Spielen vom Bundestrainer offenbar nicht gewünscht. Er wird seine Gründe dazu haben. Er wird die Mannschaft und den Gegner deutlich tiefer analysieren als wir, aber manchmal hatte man den Eindruck, bei all dem Wissen, was Julian Nagelsmann angesammelt hat, hat er vielleicht sogar ein bisschen zu viel nachgedacht und hat es der Mannschaft mit seiner sehr präzisen Taktik schwerer gemacht, statt es einfach zu halten und zu sagen, wir spielen das, was wir spielen können, vorne Pressing spielen und dann ganz schnell mit ein, zwei Kontakten im engen Raum kombinieren.
So, jetzt habe ich hier auf meinem Zettel stehen, an welchen Stellen läuft Deutschland der Weltspitze hinterher? Ich merke schon, du willst dich da gar nicht so richtig drauf einlassen, aber ich versuche es trotzdem jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise. Und zwar hieß es ja vorher auch über die deutsche Mannschaft und ich glaube, das war auch eine Selbstbeschreibung der deutschen Mannschaft. An guten Tagen können wir jeden schlagen in der Welt, aber wir können auch anders als die ganz großen Top-Teams gegen jede Mannschaft auf der Welt verlieren, was sich ja gestern bestätigt hat. Also würde ich meine Frage jetzt doch nochmal stellen. An welchen Stellen läuft Deutschland denn der Weltspitze hinterher?
Also was du da gerade angesprochen hast, ist absolut richtig. Und das wäre das Stichwort Konstanz. Und wie kriegst du Konstanz in eine Mannschaft rein? Ist das einfach nur Erfahrung? Da muss man sagen, naja, jemand wie Kai Havertz spielt jetzt seit 6 Jahren in der Nationalmannschaft und die Konstanz ist trotzdem nicht da. Ist das vielleicht auch ein Mangel dieser Spieler, nennen wir es mal ein Aufmerksamkeitsdefizit? Da fällt mir Leroy Sané ein, also der immer wieder gute Aktionen aufblitzen lässt, aber dann auch plötzlich wahnsinnige Aussätze hat. Oder nehmen wir diese Mannschaft, was mir frappierend aufgefallen ist, die hat eigentlich in allen 4 Spielen ganz, ganz wenig gegnerische Torchancen zugelassen. Aber sie hatte in jedem Spiel hat sie mindestens ein Gegentor kassiert und teilweise nach hanebüchenden Defensivvernachlässigungen. Ne? Wie zum Beispiel gestern das Tor der Paraguayer, als man in der Mitte einen Spieler völlig freilässt. Also diese Mannschaft scheint eine Art Aufmerksamkeitsproblem zu haben und deswegen hat sie wahnsinnige Höhen und Tiefen. Was ich auch weiß, was den Bundestrainer, das war das, was ihn am meisten beschäftigt hat in den letzten Jahren. Und deswegen auch hätte ich als einer von 84 Millionen Bundestrainer diese Mannschaft nicht mit so viel verschiedenen Systemen spielen lassen. Also wie es Julian Nagelsmann bei dieser Weltmeisterschaft getan hätte. Ich hätte versucht, den Stil Pressing, Kurzpass, Kombinationsfußball durchzuziehen, damit sich die Mannschaft an ihren eigenen Stärken vielleicht berauscht.
Weil es sich so anbietet, Ronald. Wir ziehen ja jetzt auch viele die Parallele zum generellen Abstiegsgefühl aus der Weltspitze in Deutschland. 2018, das WM aus nach der Vorrunde zum ersten Mal, da hat man noch gesagt, okay, das ist ein Ausrutscher gewesen. 2022 war es irgendwie auch noch ein Ausrutscher, da war das Ganze dann auch so politisch überladen von der One-Love-Binde. Hat man auch irgendwie gesagt, ja, irgendwie unglücklich gelaufen. Aber wenn das jetzt zum 3. Mal passiert, ist es natürlich auch was anderes. Und so fällt ja auch das Presseecho aus. In der New York Times zum Beispiel heißt es eben sinngemäß, Deutschland ist einfach nicht mehr Weltspitze. Ist das mehr als nur sinnbildlich? Ist das einfach jetzt reiner Zufall, Parallelität der Ereignisse?
Es ist beides. Es ist sinnbildlich natürlich. Die Deutschen leben im Gefühl, dass sehr viel schlechter wird und nicht nur die Deutsche Bahn nicht funktioniert, dass die Wirtschaft seit Jahren stagniert und die Fußballnationalmannschaft eigentlich auch mit unfassbaren Ergebnissen von der Weltmeisterschaft nach Hause fährt. Nur ist es gleichzeitig natürlich auch ein bisschen abgeleitet oder unsere menschliche Sicht, Kurzsichtigkeit, denn wir gucken, wie geht es denn Frankreich wirtschaftlich noch mal eine ganze Klasse schlechter und was für eine tolle Fußballnationalmannschaft haben die.
Also, aber möglicherweise hat man das nie so verknüpft wie in Deutschland. Ne? Fing ja schon 1954.
Ja, das fing 1954 eben nicht an. Also das haben wir nachträglich 1954 auferlegt, dass das die Wiedergeburt Deutschlands war. Also 1954, wenn du die Zeitung von damals liest, dann wurde das überhaupt nicht thematisiert, dass das wir sind wieder wer, sondern der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer, der ist da auch nicht hingefahren nach Bern, um sich das Endspiel Deutschland gegen Ungarn anzuschauen, weil das machte man ja nicht, das ist ja nur Sport. Also diese Überhöhung fand erst 30 Jahre später statt. Der Historiker Joachim Fest war, glaube ich, der Erste, der damit angefangen hat und dem damaligen Kapitän der Weltmeisterschaftsmannschaft 1954 Fritz Walter unterstellt hat, er sei der wahre Gründungsvater Deutschlands. Also das ist, würde ich sagen, ein journalistisches Fingerspiel, was wir in Deutschland sehr gerne betreiben, vom Fußball auf die Politik und umgekehrt Dinge abzuleiten. Und manchmal sehen wir tatsächlich da frappierende Ähnlichkeiten. Mhm. Aber ich glaube, es hat dann doch nicht so viel miteinander zu tun. Also man kann auch eine Bananenrepublik sein und die beste Fußballmannschaft der Welt haben. Ja. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass Frankreich eine Bananenrepublik ist, sondern allgemein gesprochen. Und man kann auch ein fantastisches, laufende Wirtschaft haben, glückliche Bürger wie Finnland zum Beispiel, und man hat trotzdem eine sehr schlechte Fußballmannschaft.
Ja, und Argentinien.
Aber Finnland ist Weltmeister im Eishockey.
Ja.
Also die sehen da auch die Parallele wahrscheinlich. Aber ja. Argentinien ist das gute Beispiel, genau. Also wo seit Jahrzehnten, ich habe viele argentinische Freunde, also die ausgewandert sind und nie mehr zurückgehen würden wegen der Gewalt, wegen der niemals endenden Wirtschaftskrise. Und der Fußball wird dann da interpretiert, Brot und Spiele, wenigstens die Leute halten sich am Fußball fest, wenigstens das funktioniert noch. Ja.
Okay, aber es geht ja gerade eine Nachricht auf X, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, von Merz, von Friedrich Merz, viral, erkennbar, vorab vorbereitet und dann wahrscheinlich vom Social-Media-Team hat irgendjemand dann nachts einfach auf Senden gedrückt. Und da schreibt er auch, wenn das Ausscheiden schmerzt, was für ein Spiel, DFB-Team, mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. Und es wirkt halt so hart gestrig, wie gestern zumindest das Spiel der DFB-11. Und ja, es scheint irgendwie so, dass der deutsche Fußball genauso auf Identitätssuche ist wie das Land.
Ja, das hat jemand, würde ich dann sagen, im Juli 2006 nach der deutschen Halbfinalniederlage gegen Italien geschrieben. Ja. Und
oder sie haben es schon für Frankreich vorbereitet, fürs Achtelfinale.
Genau. Das kann auch sein. Ein Friedrich-Merz-Team hat es dann gesehen und irgendwie auf den falschen Knopf gedrückt. Das ist natürlich sehr, sehr peinlich. Das ist natürlich PR-Arbeit, wie man sie keineswegs machen sollte.
Ronald, ich hätte wirklich Lust, das nächste Mal mit dir über ein deutsches oder nicht über ein deutsches WM-Versagen zu sprechen, sondern vielleicht mal wieder, muss ja nicht der WM-Titel sein. So ein Halbfinale, Viertelfinale. Wir sind ja mittlerweile bescheiden geworden. Lustig, wenn man sich überlegt, was so in den 90er Jahren los war, als Deutschland zweimal nacheinander im WM-Viertelfinale ausgeschieden ist.
Ja, also das ist klar, das hat sich aber tatsächlich auch die Welt geändert, dadurch, dass so viel Immigration in der ganzen Welt stattfindet. Also das Team von Marokko ist ja ein halbes holländisches Team, halb in Holland ausgebildet. Ne? Deswegen sind natürlich auch die Gegner tatsächlich in der Masse besser geworden. Es ist nicht mehr so einfach, im Viertelfinale auszuscheiden. Da muss man erstmal hinkommen.
Sagst du es jetzt oder sag ich? Ich sag's jetzt. Es gibt keine Kleinen mehr im Weltfußball.
Ich hab es nur gedacht und dann an Rudi Völler gedacht, der eben auch schon diese Probleme hatte, 2003, 2004. Also wir stehen nicht zum ersten Mal da, dass eine Mannschaft, aber 2003, 2004 hatte man wirklich das Gefühl, die Mannschaft ist sehr bieder, und um die 2000er Jahre, die ist nicht besser. Und jetzt hatte ich schon das Gefühl, das ist eigentlich eine Mannschaft, in der viel steckt und sie bringt es nicht auf den Platz. Vielleicht mit dem nächsten Bundestrainer dann.
Aber den nächsten Bundestrainer muss es geben, schon beim nächsten Turnier.
Den wird es geben, weil Jürgen Klopp gestern ja gefragt wurde, ob er nicht Bundestrainer wird und er hat ausweichend geantwortet, daraus lese ich, dass er es machen würde und dann wird der Druck so groß werden, auch weil Jürgen Klopps großer Förderer und Freund Hans-Joachim Watzke im DFB-Vizepräsident ist und der wird da schon sowohl bei Klopp werben und als auch beim DFB werben. Und man muss auch ehrlich sagen, also es ist immer blöd von außen einen Trainer so oberflächlich zu bewerten, aber Julian Nagelsmann hat sehr, sehr eigenwillige taktische Entscheidungen getroffen, auch personelle Entscheidungen getroffen. Also er hatte große Ideen, aber die Ideen haben nicht funktioniert. Ich würde da gar nicht vom Fehler reden. Die Ideen haben nicht funktioniert. Und dann finde ich, ist der Trainer eigentlich mehr in der Verantwortung nach diesem Aus als nach dem Aus 2018, wo die Mannschaft eigentlich sehr, sehr gut gespielt hat. Das haben wir vergessen in der Vorrunde. Mhm. Und da Hansi Flick nur wahnsinnig angespannt war. Also
2022 meinst du, ne?
Genau, 2022, Entschuldigung. Ja. Die haben ja mehr Torchancen rausgespielt in 3 Spielen als Argentinien in 6 Spielen bis zum
Minuten
Finale.
Gegen Japan, ne? Die waren
ja, genau. Also da konnte man noch sagen, gibt dem Trainer eine neue Chance. Ich finde, hier hat der Trainer schon, muss man sagen, auch wenn es keinen Spaß macht, über Trainer so zu reden, seinen Teil beigetragen zum Ausscheiden. Auch diese Nibelungentreue mit Leroy Sané war ja auch kurios. Also der war ja, den hat der Julian Nagelsmann hingekriegt, dass der zum ersten Mal in seinem Leben richtig, richtig gut verteidigt hat, Leroy Sané. Aber dann kriegt er nach vorne nichts mehr hin. Also der ist ja wirklich im ganzen Turnier kein einziges Mal am Gegner vorbeigekommen. Dann spielt in den letzten Minuten der regulären Spielzeit gegen Paraguay Musiala auf der Position und geht sofort an 2 Leuten vorbei. Also auch da gab es große Ideen, die nicht funktioniert haben. Und von daher denke ich, ja, es ist leider wieder mal so weit, wechseln wir die Bundestrainer wie die Engländer mittlerweile Premierminister. Rasend schnell und ständig.
Ronald, danke dir für diesen Rundumschlag.
Danke, Philipp. Alles Gute.
Es sind Zeiten der Polarisierung und das heißt, die Extreme auf beiden Seiten nehmen in der Regel zu. Insofern lohnt es sich gerade sehr, einen Blick auf den neuen Verfassungsschutzbericht zu werfen, den der Inlandsgeheimdienst einmal im Jahr erstellt und der heute vorgestellt worden ist von Verfassungsschutzchef Sinan Seelen und Innenminister Alexander Dobrindt, CSU, heute in Berlin. Und deswegen ist jetzt unsere Berichterstatterin im Hauptstadtstudio für Innere Sicherheit, Gudula Geuter aus Berlin, zugeschaltet. Hallo Gudula.
Hallo.
Die Zahl der Extremisten hat wieder einmal zugenommen und die stärkste Bedrohung geht nach wie vor vom Rechtsextremismus aus. Warum ist das so?
Ja, der Grund wird so direkt nicht benannt. Es ist ja eher so, dass immer wieder von Journalisten die Frage kommt, ob man nach wie vor diesen Satz wiederholen würde. Und die Antwort ist ja. Aber es gibt drei Punkte, die dabei anklingen. Das eine ist die schiere Zahl. Es ist einfach so, dass das mit Abstand der größte Phänomenbereich ist. Phänomenbereich heißt immer Ausrichtung des Extremismus. Das ist sozusagen die Behördensprache dafür. Und da geht der Verfassungsschutz ja nicht von den BKA-Zahlen nur aus, also das heißt von den Straftaten und den Gewalttaten, sondern der hat ja eigene Zahlen, die das sogenannte Personenpotenzial beschreiben. Das sind im Prinzip die Anhänger und das direkte Umfeld. Und das ist beim Rechtsextremismus um mehr als 8.000 auf 58.700 gestiegen. Darunter viele, die als gewaltbereit eingeschätzt werden. Das sind 15.600. Auch das eben die größte Zahl unter den verschiedenen Bereichen. Und dann gibt es aber auch noch sozusagen inhaltlichere Kriterien. Es ist ja immer wieder so bei diesen extremistischen Beschreibungen und Bewegungen, dass das zum Teil komisch klingt, wenn man denkt, naja, aber ist doch auch so oder ist doch verständlich, wenn oder so. Und so eine Beschreibung ist das hier auch. Es gibt im Rechtsextremismus eine besondere Bemühung um Anschlussfähigkeit an den gesellschaftlichen Diskurs, so heißt es im Verfassungsschutzbericht. Das heißt eben, dass man tagespolitische Themen aufgreift und die dann anreichert mit rechtsextremistischer Ideologie und damit eben sich bemüht, Einfluss auch auf die bürgerliche Mitte zu nehmen und als auch das kann man eben als für den Gesamtdiskurs, der ja auch geschützt werden soll, besondere Gefahr betrachten.
Mit anderen Worten, Rechtsextremismus ist ein bisschen hoffähig geworden, zumindest.
Ja, und das würde aber möglicherweise, wir sprechen ja insgesamt über die Polarisierung der verschiedenen Phänomenbereiche noch, das würde vielleicht je nach Teil der gesellschaftlichen Mitte oder an welchen Rändern man sich bewegt, auch für andere Phänomenbereiche gelten, eben insbesondere auch möglicherweise Linksextremismus.
Ja. Trotzdem bleiben wir nochmal beim Rechtsextremismus. Welche Rolle spielt denn da konkret die AfD? Wird die benannt oder ist der Verfassungsschutz da mittlerweile vorsichtig geworden?
Naja, die wird benannt und zwar als Verdachtsfall. Ja. Und das ist ja auch gerichtlich bestätigt. Der Verfassungsschutz wäre gerne weitergegangen und das darf er derzeit nicht. Das ist eine Eilentscheidung gewesen, gegen die man jetzt weiter vorgeht. Aber natürlich, und das ist nicht neu, geht der Verfassungsschutz sehr vorsichtig mit Äußerungen in dem Zusammenhang um. Es wurde aber für die Radikalisierung auch nach der Rolle der AfD gefragt. Und darauf hat Sinan Seelen, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, geantwortet. Und das spiele ich eben mal ein.
Wir sprechen ja von einem Verdachtsfall in diesem Kontext. Und im Grunde zielen Narrative auf das Unterstreichen und auch das Verstärken von gesellschaftlichen Bruchlinien hin. Und diese Bruchlinien führen in der Gesellschaft zum einen zu einer Auseinandersetzung, die sehr pointiert ist einerseits, aber sie bildet auch die Grundlage, um im Endeffekt diese Narrative weiterzuentwickeln. Besonders Sorge bereitet uns das im Kontext der Menschenwürde, wenn bestimmte Themen immer wieder akzentuiert werden und in dieser Art und Weise, wie wir es in diesem Verdachtsfall als problematisch betrachten, dann hat das eine Wirkung auf Gesellschaft in der Gänze, aber auch auf einzelne Personen, die daraus eine gewisse Legitimität für eine weitergehende Radikalisierung sehen. Und das ist das Problem, worauf wir in der Verdachtsfallbearbeitung hingewiesen haben.
Okay, also es geht darum, dass früher mal Unsagbares so häufig dann doch eben gesagt ist, bis es nicht mehr umsagbar ist und möglicherweise sogar auch anschlussfähig in der Mitte. Jetzt steht im Verfassungsschutzbericht auch, dass Rechtsextreme immer öfter Online-Kinder und Jugendliche gezielt anwerben würden. Wie läuft das ab und wie erfolgreich ist es?
Du hast es schon gesagt, vieles läuft online. Es gibt rechtsextremistische Musikveranstaltungen, da gibt es einen neuen Höchststand. Es sind überwiegend kleine Veranstaltungen, Liederabende, Szenefeiern mit Live-Musik. Es gibt auch die rechtsextreme Kampfsportszene vor Ort, die allerdings im vergangenen Jahr nicht besonders stark organisiert gewesen zu sein scheint. Aber sehr vieles passiert eben online. Es gibt Online-Subkulturen wie eine Attentäter-Fanszene, die auch nicht nur rechtsextremistische Attentäter, sondern auch andere feiert. Das zum Beispiel ist etwas, was Leute zieht. Und jetzt, das habe ich nicht aus dem Bericht, aber allgemein ist es ja so, dass in der Gaming-Szene auch sich da Leute draufsetzen, um das als Mittel zu nehmen, um zu agitieren. Und das ist natürlich auch etwas, was viele junge Leute erreicht. Und das sieht man daran, dass aus solchen Online-Subkulturen auch dann hervorgegangen sind, das, was im Jargon heißt, mobilisierungsstarke und aktionsorientierte Jugendgruppierungen. Das ist dann sowas wie Jung und Stark, Deutsche Jugend voran, der Stürtrupp. Also diese Organisationen von Leuten mit sehr jungen Mitgliedern, über die wir in den vergangenen Monaten viel gesprochen haben.
Gut, dann schauen wir jetzt mal auf die andere Seite des Spektrums, auf den Linksextremismus. Hast du gesagt, auch nimmt auch zu. Was unterscheidet Linksextremismus von Rechtsextremismus?
In der Ansprache schon mal genau das. Da ist sehr viel mehr passiert an Radikalisierung über direkte Ansprache bei Veranstaltungen, bei szeneorientierten Treffs und dann auch vielfach über andere Themen wie Krieg, wie Klima. Was Rechts- und Linksextremismus inhaltlich unterscheidet, glaube ich, brauchen wir hier nicht zu besprechen. Aber ein Unterschied in der Ausprägung ist etwas, was sich wiederum aus den BKA-Zahlen ergibt, also den Zahlen des Bundeskriminalamts zu politisch motivierter, zu politisch motivierten Straftaten. Was immer noch mal mit vorgestellt wird bei diesem Bericht. Und daraus geht eben hervor, dass die Art der Gewalt jetzt verallgemeinert gesprochen und im Durchschnitt beim Linksextremismus eine andere ist. Da ist deutlich mehr Sachbeschädigung dabei und dementsprechend prozentual weniger Gewalt gegen Personen.
Was ich ja interessant finde, ist, dass Rechtsextremismus zunimmt, Linksextremismus zunimmt, Islamismus bzw. islamistische Radikalisierung dagegen kaum zugenommen hat. Heißt das, die Terrorgefahr ist jetzt gebannt?
Das ist etwas, was man immer mit bedenken muss bei diesen ganzen Klassifizierungen, dass die ihre eigenen Spielregeln haben und völlig unterschiedlich funktionieren. Wenn man das Personenpotenzial sich anschaut, dann war der Islamismus noch nie vergleichbar mit Links- oder Rechtsextremismus in Deutschland. Das, was anders ist, ist, dass wir dort eine Gefahr haben von Anschlägen, die möglicherweise, wenn dann gleich verheerend sind. Das ist etwas, was wir ja zum Beispiel zu RAF-Zeiten oder wir denken ans Münchner Oktoberfest, das wäre dann sozusagen die andere Seite, auch in der Vergangenheit von den klassischen Phänomenbereichen in Deutschland hatten. Aber im Moment steht das ja überhaupt nicht im Vordergrund. Und deswegen warnen viele Fachleute aus ganz unterschiedlichen Behörden, Sicherheitsbehörden, dass man den Islamismus jetzt nicht links liegen lassen darf, also links jetzt nicht als Phänomenbereich,
schon klar.
sondern dass das weiterhin eben eine große Bedrohung ist, weil es eben da um eine sehr, sehr starke Radikalisierung geht, die dann verheerende Folgen haben könnte. Aber ja, es ist der Fall tatsächlich. Also die Zahlen sind jetzt nicht auffällig verändert.
Über einen weiteren Punkt müssen wir noch sprechen. Der Verfassungsschutz guckt jetzt nicht nur auf inländischen Extremismus und seine Terrorismusgefahr, sondern auch auf die Rolle ausländischer Staaten bzw. Geheimdienste. Und offenbar spähen die tatsächlich vermehrt Oppositionelle hier in Deutschland aus. Wie groß ist dieses Phänomen?
Dieses Phänomen konkret, da wurde vor allem der Iran angesprochen. Also das heißt, ein Vorgehen des Iran gegen Iraner in Deutschland. Ich habe mir eben das Inhaltsverzeichnis von dieser sogenannten transnationalen Repression angeschaut und das taucht an ganz vielen Stellen im Verfassungsschutzbericht auf. Das wird also tatsächlich als großes Problem, was ganz verschiedene Staaten betrifft, angesehen. Aber es ist insgesamt so, über diese transnationale Repression hinaus, dass die ausländische Einflussnahme, das heißt auch Sabotage, das heißt Spionage, dass das einen ganz großen Raum einnimmt, während das, ich erinnere mich vor vielen Jahren, einen kleinen Raum eingenommen hat. Und da steht natürlich im Hintergrund, stehen Entwicklungen wie der Ukraine-Krieg etwa, da sind wir, oder auch der Krieg im Nahen Osten. Und das schlägt sich eben in Deutschland nicht nur nieder in der Radikalisierung von inländischen politischen Prozessen, sondern eben auch durch den direkten Einfluss anderer Staaten. Und das nimmt inzwischen einen sehr großen Raum in diesem Bericht ein.
Gibt es eigentlich seitens der Verfassungsschützer Handreichung für erfolgreiche Rezepte beispielsweise gegen Extremismus, die die Politik umsetzen könnte oder was gesellschaftlich gefragt ist beim Kampf gegen Extremismus?
Es gibt die Möglichkeit, den Verfassungsschutz anzusprechen. Das ist eben insbesondere der Fall, wenn es um harte Radikalisierung geht, wenn man sich da als Umfeld Gedanken macht. Aber der Verfassungsschutz selber ist da wohl nicht der Hauptansprechpartner. Da gäbe es eher wahrscheinlich Akteure, denen Leute vertrauen würden, die nicht so direkt auch in der Verfolgung engagiert sind. Und deswegen sind da dann Radikalisierungsprogramme oder Organisationen eben sehr wichtig, die ja teilweise auch anders staatlich gefördert werden.
Gudula, du bist jetzt schon so lange unsere Expertin und unsere Berichterstatterin für Sicherheitspolitik, für innere Sicherheit. Wie beunruhigend ist für dich das Ganze?
Das ist sehr beunruhigend, insbesondere weil es keine Rezepte gibt, die man unmittelbar dagegen anwenden könnte. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass es in diesem Extremismusbereich häufig auch so ist, dass man denkt, na ja, aber also zum Beispiel, wenn es tatsächlich immer wieder passiert, dass Polizei palästinensische Demonstrationen erstmal verbietet und sich nachher herausstellt, das war nicht zu Recht. Oder dass beschrieben wird, dass Linksextremisten sich radikalisieren, weil sie einen Rechtsruck in der Bevölkerung wahrnehmen, wo dann auch eine Kollegin gefragt hat, ja, aber stimmt das denn nicht auch? Und die Antwort ist, ja, selbst wenn, wir beobachten das Phänomen. Und das ist schon etwas, dieses gegenseitige Hochschaukeln, dieses Phänomen, dass Radikalisierung fast notwendig zu weiterer Radikalisierung führt. Das macht mir schon Sorgen, weil da eben die Frage ist, wie das weitergeht und wie man das stoppen soll. Und das ist etwas, was dann tatsächlich eben auch nicht nur die ganz harte Radikalisierung betrifft, sondern das, was wir alle erleben an allgemeiner gesellschaftlicher Polarisierung. Und ja, das macht mir Sorgen.
Gudula, danke dir.
Gerne.
Und das war's für heute. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder Lob haben oder Sie eine bessere Idee haben als Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer, schreiben Sie uns gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Christiane Kess war Redakteurin dieser Folge und ich bin Philipp May. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss. Thank you.